ich meine, Prioritäten.
Okay, also wenn da gleich die Welt explodiert, Matze ist schuld, er hätte sie retten können.
Aber wenigstens haben wir einen Podcast.
Ja, stimmt, wenigstens haben wir die Folge im Kasten. Oh Gott, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Ach du verdammt nochmal. Dieser Song ist so fürchterlich. So, viel passiert in Japan. Wahlkampf in der heißen Phase, wieder mal was mit Touristen. Naja. Oh, ich sehe gerade, Trump hast du nicht rausgesucht, ne?
Nee, oh, ich weil er wirklich nichts Neues gesagt hat. Also das war wirklich nur Wiederholung.
Oh Gott sei Dank. Na gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an, denn wir haben einen Rechtsruck in Japan und das ist ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm. Es ist so, dass während jetzt des Wahlkampfes, ich meine, es ist nicht neu, dass Japan Rechtsruck während eines Wahlkampfes hat, aber dieses Jahr ist es dann doch ein bisschen heftiger, denn es ist so, dass rechtspopulistische Parteien wie die San Saito zum Beispiel immer mehr Zuspruch bekommt und auch in den Umfragen ziemlich weit vorne liegt. Das ist für die LDP natürlich gar nicht so toll. Und man muss auch ehrlich sagen, die San Saito, naja, sie unterscheidet sich nicht sehr von einer Partei, die wir hier in Deutschland kennen. Denn es ist im Prinzip genau das Gleiche, was sie macht.
Ja, aber wirklich, die Formeln und Schema sind wirklich die gleichen. Ja. Die ganzen Unsinn von wegen, dass sie Sachen rauskramen aus der alten Militärdiktaturzeit von Japan aus dem Zweiten Weltkrieg. Und dass sie natürlich die Verfassung anzweifeln und die ganze Rechtsstaatlichkeit untermauern wollen, also untergraben wollen. Ja, das ist im Endeffekt dasselbe.
Richtig, plus natürlich eine große Welle von Fake News, die online ablaufen. Und oh, das Mann. Ist nicht gerade wenig. Vor allen Dingen ein sehr, sehr beliebtes Thema ist, Ausländer bekommen ja einfach so Sozialhilfe. Und ein anderes beliebtes Thema ist, naja, die werden ja gar nicht richtig geprüft, wenn es um ein Visum geht.
Mhm. Ja,
also gerade Japan prüft nicht richtig, ne?
Überhaupt nicht.
So, und um das auch mal klarzustellen, bei mir ist aufgefallen, sehr, sehr viele glauben tatsächlich, dass das mit der Sozialhilfe in Japan wirklich so ist, wie die San Saito das auch online von sich gibt. Und dazu mal klargestellt, nee, es ist nicht so, dass sie einfach wahnsinnig viel bekommen. Und es ist aber auch nicht so, dass es in Japan keine Sozialhilfe für Ausländer gibt. Es gibt nämlich tatsächlich schon etwas, auch wenn es nur minimal ist. Und natürlich auch sehr viel Sachleistungen möglich sind. Also sprich, es ist nicht so, dass Japan keine Sozialhilfe für Ausländer hat. Ja, aber so einfach, wie die San Saito das darstellt, ist es dann doch nicht.
Ja, da braucht man einen Faktencheck. Und der Faktencheck zeigt gleich, das ist sogar ein bisschen komplizierter. Mhm. Weil theoretisch existiert sie. Und theoretisch fällst du auch nicht runter unter die gesetzliche Sozialhilfe, wenn du kein Bürger Japan bist. Aber es wird trotzdem den einzelnen Gemeinden überlassen. Und es ist in gewisser Weise, es stützt sich so auf allgemeine Grundrechte. Ne? Mhm. Und um die zu bewahren, kann man ihnen doch trotzdem Sozialhilfe geben. Und das machen auch dann viele von den einzelnen Gemeinden. Ne? Also das ist, es ist nicht so eine eindeutige Sache. Ne? Es ist nicht schwarz auf weiß.
Richtig, aber dieses System gilt nicht für jeden, der geflüchtet ist und sich gerade in Japan aufhält.
Nee, nee.
Auch da gibt es wieder bestimmte Voraussetzungen. Also wenn jetzt zum Beispiel das Asylverfahren läuft, dann ist es möglich. Aber wohlgemerkt, es ist immer Ermessenssache. Auch Ermessenssache desjenigen, den du da gerade gegenüber sitzt im Amt. Mhm. Wenn du jetzt aber einfach nur so, ich bin jetzt hier in Japan angekommen, ich brauche Sozialhilfe. Nein, das funktioniert nicht. Also da kriegt man gar nichts, um das mal ganz doof zu sagen. Und das ist halt einfach Quatsch, dass sich eine Partei hinstellt und sagt, das geht nicht und die Ausländer werden bevorzugt und so weiter. Nein, es ist nicht so. Wir verlinken euch mal einen Faktencheck in der Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr das Ganze gerne nachlesen, weil wir haben uns damit mal jetzt die Woche ein bisschen auseinandergesetzt. Und das war schon ziemlich wow.
Ja, das Problem ist, dass man es wirklich nachlesen muss, weil es wirklich nicht so einfach ist. Und das nutzen die halt aus, ne? Weil anstelle den Leuten irgend sowas kompliziert zu erklären, was bei der Hälfte der Zeit nicht ankommt, weil ich auch nachvollziehen kann, ich meine, wer kann da durchblicken bei der Art und Weise, wie Gesetze ausgelegt werden, kommen halt die populistischen bzw. die Rechtsradikalen daher und sagen, es ist klipp und klar, schwarz auf weiß, die sind die Bösen und wir sind die Guten. Ne? Das richtig. Hat natürlich für viele Leute, ja, ist das ansprechend.
Also ich sag mal so, ich habe mir online den ganzen Krams, also die Gesetzestexte durchgelesen. Mir schwirrt übrigens immer noch der Kopf davon. Das ist so ein komplizierter Text. Ich meine, klar, ich bin jetzt kein Japaner und bin jetzt auch nicht hundertprozentig gut in der japanischen Sprache und so weiter. Aber es ist selbst für einen Japaner ist es saukompliziert. Und da durchzusteigen, das ist wirklich wow. Was allerdings ziemlich krass ist, oder nein, eigentlich auch wieder typisch, dass natürlich die Konservativen den Ton mit anschlagen. Ja. Das heißt also, auch die LDP wird immer radikaler in ihren Aussagen und hat jetzt tatsächlich am Dienstag eine Kontrollstelle für Ausländer eingerichtet. Und zwar soll sich diese Kontrollstelle, das ist halt eine neue Regierungsstelle, das ist keine Behörde, muss ich dazu sagen, die soll sich halt um Maßnahmen zur Steuerung der Immigration kümmern, überprüfen, anpassen und vor allen Dingen die Maßnahmen der Behörden koordinieren. Und soll auch auf konkrete Probleme eingehen, die sich halt eben aus dem Ganzen ergeben. Ja.
Ja, also es ist im Endeffekt so, dass diese radikalen Parteien der LDP schon teilweise das Wasser abgraben. Ne? Die übernehmen eine Einstellung, die die LDP in gewisser Weise auch vertritt, aber jetzt gehen halt die Wähler woanders hin. Also fühlt sich die LDP bedroht und will nachhauen. Und natürlich macht sie das Falsche, ne? Weil diese ganzen Unsinn, das die San Seto von sich gibt, ist grob vereinfacht und einfach falsch und rechtlich vollkommen für die Miezekatze. Und diese Kontrollstelle, die hilft ja wohl nicht, ne? Die hilft ja überhaupt nicht.
Nein, sie hilft tatsächlich gar nicht, rein nicht genau genommen nur Geldverschwendung. Davon hat Japan ja bekanntlich im Staatshaushalt so viel. Es ist halt ja so das Übliche. Wir bedienen das Ganze ein bisschen und zeigen, dass wir auch was machen, damit wir halt den Rechten eben wieder ein bisschen das Wasser abgraben. Dass das nicht funktioniert, sondern die Leute immer das Original wählen, auch das kennen wir hier aus Deutschland. Leider. Aber es ist halt tatsächlich so, auch jetzt aktuell zu beobachten, das hat das Unternehmen User Local analysiert, dass sich die Zahl von Beiträgen über Ausländer, also die sich negativ über Ausländer äußern und jetzt nicht Tourist hat mich genervt oder so, sondern schon Richtung, eigentlich muss man sagen,
Fremdenhass.
Sich seit Mai tatsächlich verdoppelt hat online. Und das ist, also wir reden hier von 200.000 Posts pro Tag in den sozialen Netzwerken. Und im Wahlkampf ist das Ganze nochmal angestiegen. Mittlerweile reden wir von rund 800 Posts in sozialen Netzwerken, die halt nur Fremdenhass loslassen. Und es ist halt immer dasselbe. Es ist halt Sonderrechte, Bevorzugung und so weiter und so weiter. Und das stimmt einfach von vorne bis hinten gar nicht. Jeder, der Japan ein bisschen kennt, weiß, Japan ist ziemlich zimperlich, was das Thema Asyl und so weiter angeht. Und Das ist absolut unlogisch. Das müsste eigentlich jeder sehen können. Aber die Menschen sind halt extrem unzufrieden. Das wiederum kann ich nachvollziehen. Warum man sich dann einer rechten Partei anbietet, das wiederum kapiere ich jetzt nicht.
Ja, aber es ist der Grund. Im Moment ist die Unzufriedenheit in Japan so groß wie seit langem nicht mehr. Das hat so eine Umfrage ergeben, die recht kompliziert ist. Ich springe da auch nicht so richtig durch. Aber im Endeffekt ist es so, dass die Leute im Moment unzufrieden sind wie in der letzten großen Wirtschaftskrise Ende der 2000er. Mhm. Also es seit 15, 16 Jahren war es nicht mehr so schlimm.
Richtig. Und das hat übrigens die Bank of Japan ermittelt in ihrer vierteljährlichen Umfrage. Und das ist der sogenannte Diffusionsindex. Also die heftig. Also das ist so die Differenz zwischen den Befragten, die angeben, dass sich ihr Leben verbessert hat, und eben die angeben, dass sich das Ganze verschlechtert hat. Und der sank auf 57,2 Punkte, der niedrigste Wert seit September 2009. Ja. Nur ganz wenig Menschen sehen tatsächlich, dass sich ihre Lebensbedingungen verbessert haben. Die meisten sehen halt eben, okay, die Lebensbedingungen sind schlechter geworden. Wo man dazu sagen muss, da fließt auch die sogenannte gefühlte Inflation rein. Ja. Also die Inflation ist ja zuletzt tatsächlich ein ganz klein wenig gesunken in Japan, also laut Statistik, wobei die Lebensmittelpreise weiterhin irrsinnig hoch sind. Die gefühlte Inflation ist laut der Mehrheit der Menschen, ebenfalls von der Bank of Japan befragt worden, bei, Moment, ich muss mal ganz kurz die Zahl raussuchen. Habe ich die vergessen, hier ranzuschauen? Da steht sie doch. Liegt ungefähr bei 96,1%. Und das ist irrsinnig hoch.
Ja, diese gefühlte Inflation, das hört sich so ein kleines bisschen nach Luftschluss an. Das hört sich nach so einer Zahl an, die aus dem Bauch allein rauskommt. Aber da muss man aufpassen, denn die Inflation betrifft nicht alle Leute gleich. Und auch diese ganze zusammengesetzte Rechnung, wie weit die Inflation sich bewegt, ne, im ganzen Bereich von Japan, der großen Wirtschaft, den Industriekonzernen etc., die werden nicht alle exakt so betroffen davon. Die Leute, die Geld sparen müssen beim Essen einkaufen, die werden massiver betroffen. Weitaus. Richtig. Das ist nicht nur ein Bauchgefühl, das ist eine direkte Auswirkung. Die Inflation haut bei einigen Leuten viel heftiger rein.
Ja, definitiv. Vor allen Dingen, weil halt eben Produkte wie Reis, Gemüse und Fertigwaren extrem teuer geworden sind oder sogar immer noch im Preis steigen. Wobei Reis, glaube ich, zuletzt ein bisschen günstiger geworden ist, aber das ist auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja. Und das hört ja nicht auf. Also die Preise steigen ja weiter. Und gerade einkommensschwache Familien trifft das unglaublich hart. Also zum Beispiel kam jetzt diese Woche auch eine neue Statistik raus, die mal darauf eingegangen ist, wie ist denn die Ernährung von Kindern in den Schulferien. Und da stellte sich heraus, dass viele Kinder in den Schulferien viel zu wenig Essen bekommen, weil einfach die Eltern sich das nicht leisten können. Und da die Schulmahlzeit ja wegfällt, gibt es da halt ein gewaltiges Defizit. Und viele Eltern, die halt befragt worden sind, also vor allen Dingen, wohlgemerkt, Alleinerziehende, muss man dazu sagen, weil die meisten Alleinerziehenden in Japan sind halt eben nur Teilzeitkräfte, die wirklich absolut wenig verdienen, sagen halt auch klipp und klar, wir können uns das nicht mehr leisten. Und viele verzichten auch selbst zugunsten ihres Kindes darauf, sich halt was zu essen zu kaufen. Aber trotz allem reicht es halt nicht, um ein Kind normal zu ernähren. Oder normal, wie man halt eben redet, zu ernähren.
Ja, also der Druck ist auf jeden Fall real. Die Unzufriedenheit ist deutlich spürbar und auch sehr real. Und das letzte Mal, wo wir so etwas hatten, hat es tatsächlich zu einem Regierungswechsel geführt, ne? Ende der 2000er. Also das ist nicht einfach nur ein Gefühl in der Bevölkerung, die jetzt gerade beim Wahlkampf entstanden ist und weil irgendwelche rechtsradikalen Parteien mit irgendwelchen Reden die Leute aufgewiegelt hätten. Nein, das hat direkte, messbare Hintergründe in der Gesellschaft. Ja.
Richtig. Ja. Und dann kommen ja auch noch so Sachen dazu, dass zum Beispiel die Wohnungspreise in Tokio jetzt alleine schon wieder gestiegen sind, darunter auch logischerweise die Mieten. Und das Tokio ist ja immer so der Indikator für das gesamte Land. Also was in Tokio passiert, das kann so in 3-4 Wochen in der Regel dann auch in den Rest des Landes passieren. Und das sind halt keine guten Anzeichen. Ebenso sagen ja auch Marktwirtschaftsanalyseunternehmen, dass eben jetzt die nächste Preissteigerungswelle wieder bevorsteht und so weiter. Also es ist wirklich heftig.
Ja, aber man muss auch daran denken, ne? Das war vor 15 Jahren schon mal genauso. Und damals hat es zu Veränderungen geführt. Und das heißt, jetzt kann das auch wieder zu massiven Veränderungen führen für Politik und Gesellschaft.
Ja,
das kann auch heißen, dass man sich wieder erholt. Ich meine, man hat sich in der Zwischenzeit auch erholt.
Da war ein kleines Problem.
Die letzte Wirtschaftskrise hat wie lange gehalten? In Japan 3 Jahre oder so? Und dann haben sie es wieder umgetreten.
Naja, irgendwie so in dem Dreh. Aber es gibt da ein kleines Problem und das sind halt die Oberhauswahlen. Denn sollte die LDP ihre Mehrheit verlieren, und danach sieht es jetzt wirklich aus, also wohlgemerkt, wir reden ja jetzt, nehmen ja am Freitag auf, die Oberhauswahlen sind am Sonntag, deswegen, sorry, ist schon wieder alles gelaufen, wissen wir. Ja. Aber die Mutmaßung halt, sollte die LDP die Mehrheit verlieren, dann wird das Regieren unglaublich schwierig und es wird unglaublich schwierig, Maßnahmen zu ergreifen. Und dazu kommt noch, im Wahlkampf, ja, man spricht die Inflation an, aber das Hauptthema sind halt Ausländer. Das ist eine totale Verschiebung des eigentlichen Problems.
Ja, ablecken.
Ja. Na, und also ich weiß jetzt nicht, ob da unbedingt gerade wirklich was so in der Richtung passiert.
Ja, die Leute merken es aber und es ist ihnen auch, es stinkt ihnen auch. Ne? Es gibt ja schon von einigen Ecken Kritik an der ganzen Sache. Es gibt von den höheren Stellen, ne, von den höheren Ämtern gibt's Kritik an der Art und Weise, wie Wahlkampf geführt wird. Und direkt aus der Bevölkerung gibt's auch Leute, die sich das überhaupt nicht gefallen lassen. Weil,
tatsächlich, und das ist das nächste Erstaunliche, es nehmen mittlerweile die Zahl der Demonstrationen gegen zum Beispiel die San Saito zu.
Ja.
Ich meine, gut, die haut aber auch Sachen raus, du heilige Schande. Jetzt kamst du diese Woche damit an, Frauen sollten einfach nur vom Herd sitzen bleiben. Das ist natürlich total realistisch, wenn man eh einen Arbeitskräftemangel hat. Ja. Das hat ganz schön für Proteste gesorgt. Ne? Und auch eine andere Sache, denn naja, man führt also mal eben ein Interview mit Sputnik. Das ist Russland halt. Das kam auch nicht so gut an, denn es ist nämlich in Japan ebenfalls ein neues Phänomen, mit dem man sich bisher noch gar nicht so beschäftigt hat. die Beeinflussung von Wahlen aus dem Ausland. Hm. Und da ist nun mal leider Russland, China und so weiter ziemlich gut dabei. Und das ist ein ganz, ganz neues Problem tatsächlich.
Jo, da kann ich mir auch gut vorstellen, dass da einige mitmischen. Denn Japan ist ja international auch von Bedeutung, ne? Und sowieso, was die ganze Politik angeht der letzten Jahre, was die Einstellung zu Russland angeht, ne, was die Einstellung da hinten im ostasiatischen Raum zwischen China, Südkorea und Japan, dem Dreieck angeht, ne, Taiwan mit eingeschlossen. Das hat ja alles Bedeutung, ne? Und das da, oh ja, die werden auf jeden Fall versuchen, das zu beeinflussen.
Da kann man von ausgehen. Nur in Japan ist man halt noch recht unerfahren mit diesem Phänomen. Da sind wir ja in Deutschland bekanntlich schon weiter. Also ich meine, sagen wir mal ehrlich, würden wir alle russischen Bots und so weiter aus dem Netz fegen, dann wird aus wir sind mehr, auf einmal wir sind aber verdammt klein. Weil, naja, man muss ehrlich sein, es sind halt einfach sehr viele Akteure unterwegs, die halt eben Meinung versuchen zu beeinflussen. Und komischerweise klappt es halt.
Es klappt, weil einfach man kann einfach das Internet nicht so kontrollieren, wie es traditionell mit Medien umgegangen wird, ne?
Richtig.
Die Rechten haben das raus, weil sie dieses Bildzeitungsprinzip verstehen und weil sie keinerlei Skrupel haben, es anzuwenden, ne?
Ja.
Also es ist nicht so, als ob die japanische Regierung gezielt alle ihre Aussagen mit Clickbait-Formaten ausgibt. Ne?
Das werden nee, man die auch muss nicht. Auch ehrlich sein, tatsächlich haben die japanischen Parteien, also die etablierten Parteien, die sind noch gar nicht lange online im Wahlkampf unterwegs. Das ist tatsächlich Neuland für die. Das machen die erst so seit 1-2 Jahren.
Ja. Ja.
Vorher waren das halt, ja, mal hier und da ein Clip oder so, aber keine gezielten Kampagnen. Und das hat sich jetzt halt geändert. Und da sind halt eben gerade so Sachen wie die Sanseito und so weiter, sind halt da um Längen weiter. Die beherrschen das Spiel, das muss man ihnen einfach ganz ehrlich lassen.
Ja, aber ich meine, Japan hat ja Behörden für Digitales, ne? Und die müssen jetzt anfangen, da einen Plan zu entwickeln, ne? Das tun sie ja auch, also beziehungsweise behaupten sie es, ne? Aber wir wissen ja noch nicht genau.
Ja, es ist aber auch schwierig, dagegen anzukommen. Man muss ganz ehrlich sagen, soziale Netzwerke sind einfach ein ganz schön, wie soll ich sagen, unkontrollierbares Loch.
Ja, klar, weil die Firmen halt machen, was sie wollen, ne?
Das ist das Problem. Aber Japan ist auch nicht zimperlich, das haben wir in der Vergangenheit auch schon gemerkt.
Ja, ja.
Da gibt es halt mal eben böse Maßnahmen und da kann dann der Mark Zuckerberg so weit heulen, wie er Bock hat. Das funktioniert dann auch nicht.
Ja. Also es ist ein Tauziehen und man kann echt nicht sagen, in welche Richtung es gehen wird. Das ist schwer.
Ist es aber, wie gesagt, ja leider weltweit. Also das, was Japan jetzt erlebt mit dem Rechtsruck, das ist leider ein weltweites Phänomen. Wir haben anscheinend aus der Vergangenheit nicht wirklich was gelernt.
Oder sie wiederholt sich einfach. Wir sind wieder einfach an dem Teil des Kreislaufs angelangt, ne? Wo sie sich wieder damit auseinandersetzen müssen.
Schlaghosen sind ja auch zurückgekommen. Keiner wollte sie, aber sie waren auf einmal wieder da. So, kommen wir mal zu was, Angenehmeres in Anführungsstrichen. Denn Japan hat tatsächlich sein stärkstes Tourismushalbjahr seit Beginn der Aufzeichnung erlebt. Denn im ersten Halbjahr 2025, also bis Ende Juni, sind 21,5 Millionen Menschen in das Land gereist. Das ist ein Anstieg von 21% im Vergleich zum Rekordjahr 2024.
Jo.
Und damit ist halt die Zahl das allererste Mal bis zur Jahresmitte bereits über 20 Millionen geschossen. Herzlichen Glückwunsch. Dazu kommt, dass auch die Ausgaben explodiert sind, denn die Ausgaben in den ersten 6 Monaten der Touristen belaufen sich auf rund 4,8 Billionen Yen, also 27,8 Milliarden Euro so circa. Und damit ist schon fast das Gesamtvolumen von 2019 erreicht. Da waren es übrigens 4,81 Billionen Yen, also wirklich viel fehlt da auch nicht mehr.
Meine Güte, in einem halben Jahr 2019 geknackt. Ne? Und das war ein sehr erfolgreiches Jahr für den Tourismus.
Boah. Und das wird dieses Jahr wahrscheinlich genauso erfolgreich, weil man muss eins den Leuten lassen, reisen tun sie trotzdem.
Ja. Ja, so, es ist eine der wenigen Möglichkeiten, wirklich sich von den Problemen der Welt mal loszusagen, ne?
Ja, tatsächlich. Außerdem ist Urlaub wichtig, muss man auch ganz ehrlich sagen. So, besonders stark liegt natürlich die Zahl der Besucher aus China, Südkorea und vor allem in den USA, aber auch mehrere europäischen Ländern und darunter auch Deutschland zu. Deutschland zum Beispiel verzeichnete ein Plus von 29% im Vergleich zum Vorjahr. Und damit reisten insgesamt in den ersten 6 Monaten 2025 202.000 2.800 Menschen aus Deutschland nach Japan.
Jo.
Und das ist schon ein ordentlicher Anstieg. Gefolgt ist dann übrigens Italien, Frankreich und Spanien. Und tatsächlich geben Menschen aus Großbritannien am meisten Geld in Deutschland aus. Aber auch die Ausgaben der Deutschen steigen kräftig. Ja, und insofern läuft.
Puh. Ja.
Ja. Aber was wäre es nicht, wenn wir nicht auch Probleme hätten, was den Tourismus angeht?
Ich meine, es geht ja nicht anders. Das Wachstum ist ja massiv, ne? Das ist ja schneller, als die ganzen Prognosen erwartet haben.
Ja, deutlich schneller. Also man hat mit den Zahlen jetzt eigentlich erst in 5 Jahren gerechnet.
Ja.
Naja, 4 Jahren, wir sind noch nicht bei 2030, sollten das nächste Mal. Aber man hat auf jeden Fall erst später damit gerechnet. Dementsprechend kommt die Infrastruktur nicht mit. Und das merkt zurzeit Kyo-san. Koyasan, ja, meine ich ja. Denn da ist es so, das ist ja ein Tempelberg in Japan und der ist ja unglaublich beliebt bei Gläubigen erstmal. Das ist so ein Pilgerort, aber halt auch bei Touristen. Und die Zahl der ausländischen Touristen hat sich jetzt verdoppelt. Und naja, da gibt es halt das Problem, dass die Infrastruktur gnadenlos an ihre Grenzen stößt.
Ja.
Wer hätte es erwartet?
Das liegt auch daran, dass das einfach so ein Wahnsinns-Touristenziel ist vom Inland aus. Ne? Ich meine, da kommen im Jahr 1,4 Millionen Touristen hin. Ne? Das ist, die meisten davon sind natürlich Japaner. Und ja, bei einer groben Belastung dann auf einmal 50.000 Ausländer mehr kommen, oh, dann wird's knapp, weil das ist schon die ganze Zeit, ist es auf Dauer auf knapp, ne, so gerade so genug Hotels da, um das zu bewältigen. Und auf einmal sind ein paar 10.000 Leute mehr da, läuft nichts.
Das ist es. Vor allen Dingen kommt noch dazu, dass die lokale Tourismusförderung nur teilweise greift, denn man hat zwar Maßnahmen ergriffen, aber so wirklich klappt das auch nicht.
Mm.
Also da hat man noch einiges vor sich, denn der Besuchersturm wird definitiv nicht abreißen.
Nee.
Es sei denn, irgendwie der Yen explodiert und mal eben so, aber das bezweifle ich jetzt irgendwie ganz stark. So, und dann gibt's noch ein Thema, was den Tourismus betrifft. Das sorgt momentan für hitzige Diskussionen, denn ein Tempel in Japan hat nur für ausländische Touristen Gebühren eingeführt und da stellt sich jetzt die Frage, ist das jetzt Diskriminierung? Ist es das jetzt nicht? Müsste man nicht allen Touristen, egal ob Japan oder aus dem Ausland, Geld abknöpfen und so weiter und so fort? Hm. Es ist wohlgemerkt nicht viel, also wir reden umgerechnet von 1,74 Euro. Aber es ist halt die Frage, ist das so eine gute Idee? Ich meine, bei der Summe kann man jetzt wirklich sagen, okay, komm, was soll's, ne? Das Geld hat man kurz, peng, fertig. Trotz allem sagen tatsächlich viele, auch in Japan, nee Leute, das könnt ihr nicht machen. Ihr könnt doch nicht einfach ausländischen Touristen das Geld abnehmen und Japaner haben weiterhin freien Eintritt. Das ist nicht gerecht.
Ja, da gab es ja schon mal bei uns die Diskussion über die Stadt hier und die Burg Himeji, gell?
Ja,
die
genau.
Auch darüber nachgedacht hat, dass sie extra für ausländische Touristen einen Preis macht. Mhm. Aber ja, wir hatten ja schon damals drüber geredet, dass das nach hinten losgehen kann, ne, wenn die Touristen sich dann vergrault fühlen. Aber es ist nicht unbedingt was Schlimmes, einen kleinen Eintritt zu verlangen, auch bei einem Tempel nicht. Wenn sie es für alles machen würden, dann könnten sie sogar den Preis etwas runtersetzen und dann hätten sie Geld zur Instandsetzung, ne?
Also ich muss sagen, bei Tempeln finde ich das ehrlich gesagt auch nicht schlimm, weil heilige Orte und so weiter und so fort. Mhm. Und vor allen Dingen, wie du sagtest, Instandsetzung. Ich meine, die Tempel haben es echt nicht leicht finanziell. Finde ich gerechtfertigt. Ich finde auch den Preis von 300 Yen jetzt, weiß Gott, nicht schlimm. Bei Sachen wie jetzt zum Beispiel die Burg Himeji, da hätte ich dann doch, nee, das hätte ich nicht gut gefunden, weil das ist halt eben so ein allgemeines Ding, also sprich keinen religiösen Hintergrund und so weiter, sondern reine Touristen. Ich nenne sie jetzt mal Falle, Anführungsstrichen. Da finde ich das nicht gerechtfertigt, wenn nur ausländische Touristen sind. Bei Tempeln sehe ich das tatsächlich ein bisschen anders.
Ich weiß halt nicht. Wenn du dir überlegst, ne, wir hatten es ja vorhin bei dem Koyasan, ne, besonders bei den religiösen Orten gibt es immer viel, viel mehr Besucher aus Japan, aus dem Inland, als es dann vom Ausland gibt. Und irgendwie, es wäre schon sinnvoller, wenn man es dann für alle einfüllt, dann könnte man das wirklich niedrig setzen, den Preis, und da wird sich keine Sau beschweren.
Weißt ja, du? Man muss aber auch sehen, wer verursacht dann die meisten Kosten, zum Beispiel durch Vermüllung und so weiter. Das sind halt tatsächlich ausländische Touristen im Fall dieses Tempels. Und da finde ich dann schon gerechtfertigt, wenn man sagt, okay, kommt, ihr vermüllt das halt und so weiter, dann zahlt jetzt einfach auch einen Obolus. Weil mehr ist es ja nicht. Das ist, das, also 300 Yen sind ja wirklich Pillepalle. Wenn es jetzt mehr gewesen wäre, okay, aber
trotzdem, weißt du, wenn es dann heißt, in Japan musst du als Ausländer Geld in die Hand nehmen, wenn du die Kulturstädten und heiligen Städten sehen möchtest, das ist auch nicht unbedingt so, ne? Das ist
nicht die beste tatsächlich nicht.
Art und Weise, ne, sich zu verkaufen.
Aber sei mir mal ehrlich, wenn du irgendwohin den Urlaub reist, weißt du, als Tourist bezahlst du sowieso immer mehr.
Ja.
Das ist leider auch nicht ungewöhnlich. Und das ist auch in Japan tatsächlich so. Ich meine, ist jetzt nicht in jedem Restaurant so, aber viele haben spezielle Preise.
Deswegen, wir hatten ja darüber geredet bei der Burg Himeji, die haben sich überlegt, für alle gibt es Eintrittspreise, nur Auslandstouristen, die zahlen mehr. Na?
Genau.
Das war auf jeden Fall nicht so wild wie, Auslandstouristen sind nur die einzigen, die zahlen. Alle anderen nicht. Das ist ein kleines bisschen diskriminierend. Also etwas schlimmer, finde ich.
Ja, das definitiv. Ja.
Auf jeden Fall, es wird nicht einfach. Mal sehen, wie die Leute darauf reagieren, ne?
Ja, das, also momentan wird da heftig drüber diskutiert. Es gibt halt Pro, Contra, logischerweise. Und das ist wirklich eine Riesendiskussion. Bei uns habe ich festgestellt, also als Reaktion auf unseren Artikel, sehr viele sagen einfach, es ist völlig in Ordnung. Also ich habe, glaube ich, nur eine kritische Stimme gelesen.
Ich glaube, das liegt daran, dass das wirklich kein Eintrittspreis ist, der ein Problem ist, ne? Ich meine, wenn du bei uns auf eine Burg gehst, auf die einige der größeren Burgruinen, da hast du auch einen Eintrittspreis. Da zahlst du auch, was weiß ich, 3 Euro und dann kannst du durchs Tor durch und kannst den ganzen Burgladen für 2 Stunden ablaufen. Das ist auch kein Problem. Fühle ich mich auch nicht gestört von. Ne? Das ist einfach nur die Gleichbehandlung, ist die Frage. Ne?
Ja, das stimmt allerdings. So, Japan hat mal wieder einen Justizirrtum korrigiert. Ein bisschen spät, immerhin, also 40 Jahre zu spät, aber immerhin. Denn heute, am Freitag, wurde ein Mann, der 1995 wegen Mordes an einer Schülerin verurteilt worden war, war das, glaube ich, das vierte wieder Aufnahmeverfahren, freigesprochen. Und zwar genau wegen dem Grund, was er von Anfang an gesagt hat, die Zeugenaussagen waren nicht korrekt. Ja, und das Gericht hat dem auch zugestimmt, denn die Zeugenaussagen waren schlicht und ergreifend nicht korrekt. Die stimmten einfach zeitlich nicht.
Also, logisch gesehen ging es gar nicht, oder wie, mit den Aussagen?
Dass richtig, die nicht zusammengepasst also die haben. Hauptzeugen oder der Hauptbelastungszeuge hatte halt eben irgendwie erklärt, dass er eine Fernsehsendung am Abend gesehen hat, blasitz blub, und dabei das Ganze dann irgendwie beobachtet hat aus dem Fenster. Problem war, die Fernsehsendung lief an dem Tag gar nicht. Und dementsprechend sagte das Gericht, und jetzt kommt's, denn das kennen wir schon, das Gericht äußerte nämlich den Verdacht, dass die Polizei damals Einfluss auf den Zeugen genommen hat, um eine belastende Aussage zu erzwingen. Das kommt ziemlich bekannt vor, denn das hatten wir auch schon bei dem anderen Freispruch nach 67 Jahren oder wie lange das jetzt war dieses Jahr. Auch da wurden die Zeugen nämlich beeinflusst.
Mit Iwao Hakamada, ja.
Ne, das ist es eben.
Die Sache ist die, das ist so frustrierend in einer Hinsicht, weil man sieht ja, wenn du es wirklich ernsthaft untersuchst, dann fällt den Leuten das auf. Das ist nicht so, als ob das japanische Justizsystem irgendwie unfähig wäre. Die können schon zu einem richtigen Urteil kommen. Aber wie verbaut das ist, dass das einfach so viel Fehlurteile durch Beeinflussung und durch falsche Vorgaben und Verfahrensmaßnahmen passieren, weißt du, die einfach nicht kontrolliert sind. Das ist super schrecklich.
Ja, vor allen Dingen ist der ganze Fall ziemlich heftig. Also er wurde im März 1986, soll er halt jemanden ermordet haben, also eine 15-jährige Schülerin. 1990 wurde er freigesprochen.
Boah.
Ja, tatsächlich. Dann gab es eine Berufung, da wurde er dann verurteilt, also 1995, da wurde er für schuldig gesprochen. Das war dann ein rechtskräftiges Urteil, das saß er dann 7 Jahre im Gefängnis. 2011 entschied das Gericht, den Fall neu aufzurollen. 2013 gab es einen Einspruch der Staatsanwaltschaft, worauf das Verfahren wieder gestoppt wurde. Und erst ein Antrag 2022 führte zu dem aktuellen Wiederaufnahmeverfahren.
Oh Mann, was für eine dämliche Odyssee, ja.
Ja, ja, also, weil es ist immer dasselbe. Da wird Zweifel geäußert, doch die Staatsanwaltschaft stellt sich grundsätzlich auf die Gegenposition.
Tja. Das ist echt problematisch. Es scheint der Wurm drin zu sein, weil eigentlich, ja, man sieht ja, dass da Gerechtigkeit passieren kann ohne weiteres, ne, wenn es richtig untersucht wird. Es war ja auch bei dem anderen Urteil so. Und es ist definitiv klar, dass Gerechtigkeit notwendig ist bei diesen ganzen Dingern. Ja, es ist ja etwas, das Japan schwer bewegt, ne, das Thema.
Es kommt noch dicker.
Ja.
Rein theoretisch kann die Staatsanwaltschaft jetzt noch Einspruch einlegen. Und dann wird das Ganze nochmal aufgerollt.
Ich glaube, das trauen die sich jetzt nicht.
Ich hoffe.
Im Moment ist die Stimmung so dagegen. Also.
Aber da sieht man halt mal wieder, Japan ist ja nun mal ein Land mit Todesstrafe, dass das vielleicht keine gute Idee ist bei solchen Justizirrtümern.
Ja.
Und das ist ja nicht der erste, es ist auch nicht der zweite. Das reiht sich ja einfach nur ein.
Es ist richtig gut, dass jetzt das berechtigt wird, ne?
Mhm.
Aber ich hoffe, das ist nicht einfach nur eine Phase. Weißt du, wenn das nur so halt, ja, wir haben darauf geachtet, dass da irgendwas falsch gegangen ist, also machen wir jetzt ein paar gerechte Urteile und dann vergessen wir den Unsinn wieder. Nee, das hilft nicht. Es muss irgendwie Änderungen passieren.
Also tatsächlich könnte dieser Freispruch jetzt erneut Druck auf die Justiz und die Politik ausüben, vor allem den Druck nochmal um Längen erhöhen, weil das sind halt jetzt zwei Urteile, die sind wirklich heftig gewesen. Ich meine, 40 Jahre, 67 Jahre,
ja.
Das ist wirklich schon ganz schön krass. Aber für den Mann ist das Ganze ja noch nicht vorbei. Ja, also jetzt geht es ja noch darum, erstmal Entschädigung einzuklagen und so weiter und so fort, weil einen Job wird er ja trotzdem nicht bekommen. Er saß halt im Gefängnis, damit ist er gebrandmarkt.
Ja.
Egal ob Freispruch oder nicht, das zählt in Japan schlicht und ergreifend nicht. Und da muss er jetzt halt auch noch durch. Das ist auch noch die Frage, ob er das dann bekommt und.
Ja, also die massive menschliche Ungerechtigkeit ist natürlich das Wichtigste an solchen Dingen,
ja.
Aber auch anders gesehen, ne? Auch so kaltschnäuzig und pragmatisch gesehen, was diese blöden Fehlurteile der japanischen Gesellschaft kosten, nicht nur in Geld, sondern auch in Ansehen, Vertrauen in das Justizsystem und sowieso, das ist alles sowas von dämlich, das schadet der Gesellschaft der japanischen, so dieser Unsinn. Ja,
definitiv.
Ja.
So, kommen wir mal von der Justiz weg, weil das ist,
Ja, hey, wenigstens geht's in die richtige Richtung. Es soll gefälligst richtig explodieren, dieser Kram.
Ja, hoffentlich, weil da werden noch einige garantiert im Gefängnis sitzen, die da gar nicht hingehören. Ich meine, bei einer Verurteilungsrate von 99% ist das sehr wahrscheinlich.
Extremst, eigentlich mathematisch sicher.
Auf jeden Fall. Kommen wir mal zum Gion Festival, denn das läuft ja, oder jetzt aktuell läuft es gerade in Kyoto. Und da gibt es traditionelle Glücksbringer. Die sind dort üblich. Das ist so ein Bündel aus Gras mit umwickeltem Stroh und so weiter und so fort. Und die werden halt während der Veranstaltung für rund 7 € das Stück verkauft. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Einnahmequelle, denn die Erlöse fließen in die Erhaltung der Festwagen und für die Organisation des Umzugs und so weiter. Und das ist unglaublich wichtig. Es gibt aber ein Problem. Die Dinger werden per Hand gebastelt. Tja, nur
fehlt an Leuten, ne?
Ja, es fehlt an Händen. Das ist das Problem. Also erstmal die Nachfrage steigt, weil das Gion Festival wird ja immer beliebter. Ergo zieht immer mehr Besucher an. Da können die Hersteller mittlerweile schon gar nicht mehr mithalten, was das angeht. Und dann gibt's halt eben noch einen ganz schönen Rückgang von landwirtschaftlichen Betrieben. Und eben das hohe Alter, gerade der Frauen, weil das wird meistens von Frauen hergestellt. Und immer mehr geben halt auf, weil sie nicht mehr können. Ja, und Nachwuchs ist einfach nicht da.
Ja.
Das ist ein gewaltiges Problem. Man überlegt zwar mittlerweile, vielleicht sollten wir ja dann doch mal Maschinchen einsetzen. Dagegen wehrt man sich jetzt allerdings auf der anderen Seite wieder, man sagt, Leute, da geht jetzt aber ein bisschen der religiöse Charakter flöten.
Das Handwerk und der Charakter geht sowieso flöten, wenn es so weitergeht. Er ist heftig unter Druck von allen Seiten. Ja.
Richtig. Es ist ja nicht die einzige Nachricht, die wir heute, die wir diese Woche hatten, über den Fachkräftemangel. Da haben wir noch ein anderes. Ich weiß gar nicht, gehe ich auch gleich mal drauf ein. Aber hier ist es halt eben vor allen Dingen sehr schade, weil einfach ein kultureller Teil wirklich flöten geht, wenn das so weitergeht.
Ja, also die werden wahrscheinlich nicht verschwinden. Hier ist es nicht das Problem, wie bei vielen anderen Handwerken, die vom Aussterben bedroht sind. Ne?
Mhm.
Hier ist es einfach das Problem, das Festival ist riesig und es wird immer beliebter. Es wächst eigentlich, das ist sein Problem. Und
ja, das ist ein gewaltiges Problem. Naja, ja. Es wird wirklich immer größer.
Die werden halt nicht aussterben, aber die wäre halt kacke, wenn die hier so und zumal halt von Luxusgegenstand werden, die Glücksbringer. Na, das wäre auch unschön.
Weil ja, das wäre wirklich sehr schade. Ja. Muss ich sagen. Aber naja, gut, wir werden es sehen. Aber wie gesagt, das ist ja nicht das Einzige, was den Fachkräftemangel betrifft. Nehmen wir zum Beispiel kleine Unternehmen, die auch im Ausland wahnsinnig erfolgreich sind tatsächlich. Hm. Gibt es in Japan ja tatsächlich einige, die zum Beispiel Sojasoßen und sowas herstellen. Und viele Betriebe sagen mittlerweile, ja, toll, wir haben unglaublich Marktpotenzial, wir können es aber null ausschöpfen, weil wir schon aus dem letzten Loch pfeifen, nicht genug Mitarbeiter haben. Ja, Happy Birthday.
Ja, also es ist nicht nur solche traditionellen Handwerkskunstunternehmen. Also es ist nicht sowas wie, wie du zum Beispiel in der Theaterkunst siehst, Leute, die irgendwelche spezielle Kleidung herstellen oder spezielle so Holzschuhe oder lackierte Sachen oder Puppen oder dergleichen schnitzen. Nee, es ist auch Zeugs, das du ohne Probleme im japanischen Regal, im Laden findest, ne?
Ja, und nicht nur im japanischen, also findest du halt überall. Ja. Also das Ding ist halt, wir haben jetzt da das Beispiel eines Unternehmens, das 1893 gegründet wurde und das stellt halt Sojasoßen, Essig und Getränke auf traditioneller Basis her. Und die exportieren rund 40 Produkte in 10 Ländern. Der Auslandsumsatz macht 30% des Geschäfts aus. Das ist wirklich viel.
Ja.
Und das Unternehmen hat mittlerweile nur noch 5 Mitarbeiter und die sind alle über 50 Jahre alt, weil man einfach nichts mehr Neues findet, niemand Neues mehr findet.
Das kann eigentlich nicht angehen, oder? Die Vorstellung ist schräg.
Naja, sie haben halt eben Fernsehwerbung laufen, extra Stellenanzeigen und so weiter. Sie finden kein geeignetes Personal. So, im Juni konnte erstmals seit 8 Monaten tatsächlich eine neue Kraft eingestellt werden. Man braucht aber mindestens noch 3 weitere, um den Betrieb überhaupt noch am Laufen zu halten. So, und das ist, wie gesagt, nicht das einzige Beispiel, weil jetzt kommen wir mal tatsächlich zum traditionellen Handwerk, aber eben Lebensmittel. Denn auf der japanischen Insel Awaji, da werden seit über 150 Jahren bestimmte Nudeln hergestellt. Das sind so ganz feine Somennudeln, also handgezogene Weizennudeln. Mhm. Und das gibt immer weniger Betriebe, die herstellen können, weil es gibt einfach niemanden, also kein Betrieb, der Nachfolger findet. Und dementsprechend stirbt diese Tradition bald aus.
Ja, ich meine, manchmal ist es mir ein bisschen unverständlich, warum das Interesse am traditionellen Handwerk so geschwunden ist in Japan. Bei den Geschäften, die irgendwie Sachen fürs normale Warenregal herstellen, ne, wie dieser, der Sojasauce und Gewürze und andere Sachen macht, da kann ich es weitaus weniger nachvollziehen, weil das ist ja ein modernes Geschäft, ne? Mhm. Und da ist es was anderes als bei diesem Handwerkstraditionsteil, wo du wirklich jahrelang eine Kunst erlernen musst. Da kann ich mir vorstellen, dass es echt schwer ist, Leute zu finden, die da meinen, ja, das ist meine Leidenschaft und da will ich mein Leben drin widmen.
Ja, wenn es dann auch noch zum Leben reichen würde, das ist für mich der Witz an der ganzen Geschichte, weil sie verdienen unglaublich wenig und das ist unglaublich viel Arbeit.
Das ist das große Problem. Nicht nur, dass du das nur machen kannst, wenn du eigentlich von Luft und Liebe leben kannst, sondern dass du wahrscheinlich dann auch noch nicht genug zu essen auf dem Tisch hast. Das ist das, ja, wer will das dann machen?
Beim Fall der Nudelherstellung hast du genug Nudeln zumindest, aber es ist halt Knochenarbeit, die wenig entlohnt wird und dazu noch auf einer kleinen Insel. Es ist nicht unbedingt gerade attraktiv für junge Leute, das ist einfach Fakt.
Nee, die ziehen nach Tokio dann, ne?
Richtig, genau das ist es. Und ein weiterer Punkt beim Mangel ist halt der Ärztemangel, gerade in ländlichen Regionen. Der wird nämlich auch immer schlimmer. Und dementsprechend spricht er mittlerweile von einer sehr, 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 sehr verschärften Situation. Denn viele Krankenhäuser können mittlerweile den Regelbetrieb nicht mehr aufrechterhalten, weil einfach schlicht und ergreifend das Fachpersonal fehlt.
Ja, das kann gefährlich werden. Ich meine, es ist nicht so, dass dann die medizinische Versorgung komplett zusammenbricht. Also sie wird halt sehr schwer für die Leute, wenn sie zum nächsten Krankenhaus irgendwie 1,5 Stunden oder 2 Stunden fahren müssen.
Nehmen wir mal das Krankenhaus in Mutsu. Das ist in der nördlichsten Region der Hauptinsel Honshu. Da versuchen die Ärzte mittlerweile durch digitale Zusammenarbeit die Versorgung zu sichern. Also Patientendaten werden halt in Echtzeit mit dem 100 Kilometer entfernten Universitätsklinikum geteilt. Auch Beratung zu akuten Fällen, Vorsorgeuntersuchungen bei Schwangeren und so weiter finden halt zunehmend online statt, weil man einfach gar keine andere Möglichkeit mehr hat.
Mhm.
Na, und das ist halt echt ein gewaltiges Problem. So, man findet aber auch wiederum keine Ärzte, weil erstens auch nicht wirklich doll bezahlt, muss man leider ganz ehrlich sagen. Und, eine Schönheitsklinik oder sowas, oder speziell nur für Privatpatienten in Tokio, ist natürlich um Längen besser bezahlt als eben normales Krankenhaus.
Ja, also wenn ich es mir so richtig überlege, wir sehen so viel Fachkräftemangel an jeder Ecke, dass es rechnerisch eigentlich nicht zusammenpasst. Ja, die japanische Bevölkerung schwindet. Ja, es gibt immer weniger arbeitende Leute in dem Alter, wo man halt auch noch Arbeit sucht und findet, ne? Mhm. Aber so wenigstens dann doch wieder nicht, ne? Das liegt wirklich daran, dass diese Arbeit zu unattraktiv geworden ist.
Einmal das und wie gesagt, einen sicheren Job in einem großen Unternehmen zu haben, ist für die meisten Leute halt eben einfach erstrebenswert. Weil darauf ist es ja, wird die Gesellschaft ja getrimmt. Sei gut in der Schule, ne, da kriegst du einen Job, der wird super bezahlt, alles wunderbar. Ja, das Problem an der ganzen Geschichte ist eben, was ist dann mit den Jobs, die eben nicht so gut bezahlt werden, aber gemacht werden müssen.
Ja, da wird gar keine Werbung für gemacht oder wird sich nicht groß drum gekümmert. Du musst in die Stadt, du musst in die Uni und dann, ja.
Es ist halt auch gesellschaftlich so eine Sache für sich. Ja. Ich meine, klar, wenn ich jetzt jahrelang Schule, Uni und so weiter und da wirklich Mühe reingesteckt habe, gute Noten und so, ja, dann will ich dafür auch vernünftig nachher verdienen. Das ist halt einfach so. Das kann ich auch nachvollziehen. Das hat ja nichts mit Faulheit zu tun. Ne, sondern man geht halt eben einfach dahin, wo es am lukrativsten für einen ist.
Ja, also ich, bei sowas, da muss die Regierung wirklich einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen. Aber so einen richtig kräftigen mit dem Holzhammer.
Also genau genommen die ganze Gesellschaft.
Ja, aber die Sache ist die, ne? Du kannst hier bei so Sachen, die ganz wichtig sind für die moderne Infrastruktur, wie zum Beispiel hier Krankenhäuser, da kannst du auf jeden Fall als Regierung das fördern, dass das attraktiver wird. Dass
Problem zumindest ist aber,
die Grundversorgung halt, da ist.
Ja, aber es muss da finanziert werden und das ist das Problem, weil eine Krankenkassenerhöhung, also der Beiträge, das wird die Gesellschaft auch nicht mitmachen, vor allem gerade nicht jetzt. Es ist halt dann auch wieder nicht so einfach. So einfach so Geld reinpumpen kann die Regierung aber auch nicht, weil woher soll man es nehmen? Man muss ja jetzt in die Verteidigung pumpen, ist ja logisch.
Ja,
das war jetzt sarkastisch gemeint übrigens.
Ja.
Ich wollte so dazu sagen, zur Sicherheit. Ja. Also es ist halt wirklich eine Situation, wo man sagt, ja, okay, klar, Japan muss seine Verteidigung ausbauen. Das ist halt so, weil ich meine, man hat Nachbarn, die wünscht man sich auch privat nicht wirklich. Muss halt alles sein, aber man darf vielleicht das im Landesinnere nicht vergessen. Und ich meine, es ist nicht so, dass denn dies genügend Arbeiter schlagartig auftauchen, weil ein Land, das immer rassistischer wird, ein Land, das nicht wirklich attraktive Löhne in einem in bestimmten Bereichen bietet, das kann definitiv nicht dazu führen, dass erstens Leute aus dem Ausland kommen und die Probleme lösen. Und das wird auch nicht dazu führen, dass sich das Problem rein im Inland von selbst löst. Das wird nichts.
Nee.
Ich meine, wir hatten das ja jetzt in Deutschland auch gerade. Wir haben ja gerade unsere Geburtenstudie bekommen und auch Deutschland schrumpft. Ja. Was halt interessant ist, war das gestern? Ich glaube, gestern im Radio gab es eine lustige Sendung, wo so Leute dir ihre Meinung zu sagen. Mich hat es wirklich gewundert, dass niemand gesagt hat, ja, Deutschland ist einfach kinderfeindlich, weil Politik bla tun halt nicht genug für die Kinder. Und da sind wir halt genauso wie Japan. So, ich meine, wenn Kinderkriegen unattraktiv ist, weil eben man ständig nur Probleme hat und hohe Kosten wohlgemerkt, ja, wie soll ich ein Kind in die Welt setzen? Und das ist doch in Japan nicht anders.
Das stimmt auf jeden Fall. Das sind aber Sachen, da können die nicht schnell an irgend so einem Ventil drehen und Druck ablassen. Bei diesen anderen Bereichen, ne, so wie bei Krankenhäusern, da ist das auf jeden Fall eher möglich, dass die Regierung da steuernd eingreifen kann. Nur irgendwie, da fühlen sie sich nicht unter Druck gesetzt. Das ist kein Wahlkampfthema.
Die leben ja in der Regel alle in Tokio.
Ja,
da gibt's genug medizinische Versorgung. Da gibt's solche Probleme nicht. So, aber wenn wir schon dabei sind von Infrastrukturproblemen, dann kommen wir mal zum Wassernetz. Yay, denn das Wassernetz in Japan fällt nämlich wortwörtlich auseinander. Es ist tatsächlich so, dass Japan bei seinem gesamten Aufbau, Weiterentwicklung etc. bla eine Kleinigkeit vergessen hat. Und das sind eben die Wasserrohre. Übrigens auch die Abwasserrohre, wohlgemerkt. Denn in vielen Regionen treten immer wieder Schäden auf, weil die Rohre einfach gnadenlos marode sind. Und dann hat man eben für ein paar Wochen kein Wasser mehr oder ein paar Tage kein Wasser mehr. Man kommt aber mittlerweile auch nicht mehr dazu, das Ganze irgendwie auszutauschen und so weiter, weil erstens, es fehlt, wer hätte es gedacht, Fachpersonal und zweitens ist es natürlich schweineteuer. Und wenn man überlegt, dass die japanische Regierung 2019 eine Super-City-Strategie ausgerufen hat, also eine Vorzeigegesellschaft mit moderner Infrastruktur, darunter natürlich auch eine Kombination aus physischen und digitalen Netzen, alles toll gemacht, blöd war bloß, der Fokus lag auf Smart Device und Datenplattformen. Tja, da hat man leider die alten Versorgungsleitungen vergessen.
Meine Güte, dass sie die Infrastruktur so tot gespart haben, ist echt schrecklich. Besonders ja, wenn du überlegst, wie schnell die das hochgezogen haben. Ne? Von den 60ern bis Ende der 70ern war das nicht unbedingt ein gigantisches Problem. Ne? Und jetzt, jetzt geht es so lahmärschig verlang, dass bei dem Moment, dem Thema, dem Tempo, das jetzt da vorherrscht, würden die was, 150 Jahre oder so brauchen, um das?
Also bereits 2018 waren 17,6% der 720.000 Kilometer Leitung älter als 40 Jahre. Und damals hat man schon geschätzt, ach ja, das werden, wenn man ungefähr 0,68% der alten Rohre ersetzt, also es entspricht ungefähr 5000 Kilometer pro Jahr,
ja,
dann würde das 140 Jahre dauern.
Ja, toll, Halleluja. Ja. Also kannst du mir nicht erzählen, dass Japan so hinüber ist, dass sie das, was sie vor 50 Jahren geschafft haben, jetzt nicht in 150 Jahren schaffen würden. Damals haben sie es in
150 Jahren, wenn jemand alleine buddelt, wahrscheinlich schon, aber es gibt da ein paar kleine Probleme.
Ja.
Das erste Problem ist erstmal, dass 40% der Wasserversorger mit Verlust arbeiten, da die Versorgungskosten in der Regel höher sind als die Einnahmen und sie können keine Gebührenerhöhungen vornehmen, weil die Gebührenerhöhung wird dann scheitert halt oft am Widerstand der Einwohner oder der Behörden. Der Behörden meistens über das den Grund, weil da sitzen da Politiker, die halt sagen, ja, wir wollen ja wiedergewählt werden, also das machen wir bestimmt nicht. Man denkt also von Wahl zu Wahl, das ist ja auch so ein Problem. Tja, und dadurch fehlt das Geld für die notwendigen Investitionen und die Zahl der Beschäftigten in der Branche sinkt halt kontinuierlich. Also es gab zum Beispiel 1980 noch rund 75.000 Fachkräfte, die das hätten machen können. 2020 waren es weniger als 5.000. Tja, und jetzt kommt das Schöne, bei kleinen Versorgern mit unter 30.000 Kunden, und das sind tatsächlich sehr viele, gerade im ländlichen Bereich, hat man durchschnittlich 7 Personen dafür, die das machen könnten. Und mit 7 Personen wirst du nicht so schnell mal eben,
7 Klempner für eine Stadt von 30.000, Halleluja.
Ja, es sind keine Klempner.
Ja, ich weiß, aber
ich weiß gar nicht, wie der Job heißt. Wasserrohrverleger, ich habe keine Ahnung. Aber das ist halt wirklich, das ist heftig.
Du, ich kann mir das schwer vorstellen, ja, wenn bei uns tatsächlich mal Wasser ausfallen würde, was ich mein Leben lang noch nie erlebt hätte. Wenn bei uns im Kaff Wasser ausfallen würde, würden die Leute sowas von dem Bürgermeister die Hosen ausziehen, ja.
Na gut, das würde hier in Köln wahrscheinlich auf taube Ohren stoßen, aber das bei denen ankommt, da ist die Wasserleitung schon wieder hergestellt. Also ich meine, ich wohne ja auf einer Straße mit sehr, sehr vielen Restaurants. Ich habe hier zeitweise nur tröpfelndes Wasser, weil wenn alle zapfen, weil sie irgendwas putzen müssen, dann gucke ich auch doof in die Röhre. Aber nee, es ist bei uns ja nicht ganz so marode, aber hier und da ist es auch schon ganz schön heftig, muss man sagen. Wir haben es nur nicht Gott sei Dank ganz so links liegen gelassen, wie halt in Japan. Und in Japan stellen sich mittlerweile wirklich sehr viele Regionen die Frage, ob ein vollständiger Austausch überhaupt realistisch ist. Weil zum Beispiel ländliche Gebieten, da ist Instandhaltung meistens günstiger, wenn auch nur eine Zwischenlösung. Tja, wirkliche Lösung hat man halt nicht. Also die japanische Regierung sagt eben, naja gut, dann schließt euch doch mal zusammen und dann werden die Kosten gesenkt und so weiter.
Ja. Die japanische Regierung sagt, schaut, dass ihr irgendwie einsparen könnt, ne? Mhm. Anstelle das zu fördern und in Ordnung zu bringen. Durch Einsparen wird dieses Problem nicht gelöst. Da wird es nur hinausgezögert.
Genau das ist es nämlich.
Ja.
Das ist ein gewaltiges Problem, was man nicht so einfach doof.
Wow, also ich meine, wir hatten ja schon mal darüber geredet, über die Brücken in Japan, ne, wo auch sehr, sehr viele marode sind. Das mag vielleicht so ein Thema sein, das den Leuten mehr an die Nieren geht, weil wenn eine Brücke einstürzt, dann ist es weitaus gefährlicher für Leute, als wenn ein Rohr platzt unter Wasser.
Ja, ich weiß nicht, die Senklöcher, die sich so auftun ständig, sind auch nicht unbedingt gerade ungefährlich.
Das stimmt allerdings auch, ja.
Und da hatten wir ja Anfang des Jahres gerade einen ganz, ganz schlimmen Fall, wo ein LKW-Fahrer verstorben ist, denn da war ein Wasserrohrbruch dann schuld. Und das in der Zwischenzeit gab es insgesamt, ich glaube, das waren 28 Senklöcher, die waren allerdings alle ein bisschen kleiner, aber alle durch Wasserrohrbrüche.
Boah.
Also es ist tatsächlich ein Riesenproblem, das muss man einfach sagen.
So.
Kommen wir mal zum Thema Post.
Post.
Ja, eine Sache, die wir hier gewöhnt sind, ist ein gelber Zettel, auf dem drauf steht, sie waren leider nicht zu Hause, weil mal wieder kein Witzbold geklingelt hat. Kennt man ja ständig oder ich weiß gar nicht, welche Farben die anderen Zettel haben. Gerade übrigens Props gehen raus an DPD, wenn ihr noch nie eine Lieferung von DPD in die Hand gedrückt bekommt, obwohl ich zu Hause arbeite. Aber Dankeschön. Naja, was bei uns halt gang und gäbe ist, wenn auch ärgerlich und unfreiwillig, soll in Japan tatsächlich Standard werden. In Japan boomt ja logischerweise auch der Onlinehandel und die Paketmenge steigt und steigt und steigt. Und dann gibt es halt eben diese eine Zustellmethode, bei der Pakete einfach vor der Tür oder vor einem Paketkasten abgestellt wird. Das ist eine Lösung, die hat man sich halt erarbeitet, weil man eben einen Fahrermangel hat und so weiter. Und deswegen gute Idee. Und das soll auch tatsächlich Standard werden. Also daran arbeitet man gerade. So, gibt es so ein Problem. Denn Regen, Diebstahl, naja, und tatsächlich auch Ungeziefer sorgen ständig für Ärger. Die Zahl der Beschwerden, nicht nur in sozialen Netzwerken, sondern halt auch eben in Hotlines und so weiter, die nimmt zu, weil immer mehr nasse Sendungen darum stehen. Ich meine, klar, einmal japanischen Regen abbekommen, dann kannst du den Inhalt des Kartons auch vergessen. Falsch ausgelieferte Ware ist auch ein ziemlich beliebter Volkssport mittlerweile. So, ich habe das noch gar nicht bestellt. Darüber hatten wir ja auch mal berichtet. Und natürlich der Klassiker verschwundene Pakete. Yay. Mm. So, und dementsprechend melden sich halt immer mehr Menschen und sagen, Leute, das geht doch nicht. Und ein Fall ist sogar besonders heftig. Im März hat nämlich eine Frau Lebensmittel online bestellt. Die wurden auch ausgeliefert, vor der Tür abgestellt. Sie kam abends nach Hause, nahm die Tüte mit rein, machte sie auf und es grinste sie eine lebendige Wanderratte an. Es konnte bisher übrigens noch nicht geklärt werden, wo das Tier jetzt genau herkam. Die Tüte war übrigens zugeklebt, also es muss ja irgendwo beim Verpacken wahrscheinlich passiert sein. Naja, tja, doof, ne?
Ja, unpraktisch, ne? Die Wanderratte hat sich schmecken lassen, aber naja. Ich hatte mir gerade was vorgestellt, wie das möglicherweise ein bisschen verbessert werden könnte, indem du einfach die Lieferung nochmal extra in einen Müllbeutel einpackst. Das wäre bei der riesigen Menge an Paketen keine sehr große finanzielle Belastung, aber das würde dir erstmal den Regen weghalten, ne? Und es würde diesen Diebstahl ein kleines bisschen unterbinden, wenn es nicht sofort erkennbar ist, was das ist, oder wenn es aussieht wie halt Müll, der vor der Haustür steht, ne?
Bezweifle ich ganz stark.
Irgendeine Möglichkeit haben, ein kleines bisschen dagegen zu setzen, gegen dieses Problem.
Ja, man könnte zum Beispiel sowas wie Postboxen.
Ja, aber das wird schwer, überall Postboxen zu haben, ne?
Naja, DHL schafft das bei uns doch auch. Wenn die DHL das hinkriegt, dann sagen wir nochmal ehrlich, kriegt man das in Japan das Recht hin? Also da traue ich Japan wirklich ein bisschen mehr zu.
Ja, okay.
Also es ist halt tatsächlich so, dass diese Auslieferungsservice in Anführungsstrichen tatsächlich standardmäßig eingeführt werden soll, weil man halt eben wirklich ein Riesenproblem damit hat, dass Pakete eben nicht mehr ankommen, weil eben einfach keine Fahrer da sind und damit verkürzt man logischerweise die Zulieferzeit oder die Arbeitszeit in dem Moment, die eine Zulieferung benötigt und somit können mehr Pakete ausgeliefert werden. Gut, ich meine, in Japan muss man wenigstens nicht befürchten, dass, oder selten befürchten, dass mit einem Paket, Fenster auf, raus damit und dann weiterfahren oder so, das passiert Gott sei Dank nicht in der Regel. Wird aber, wie gesagt, trotzdem skeptisch gesehen, auch übrigens bei den Fahrern, denn die fühlt sich sehr unwohl dabei, Pakete einfach von der Tür stehen zu lassen.
Ja, Oh Mann, es geht halt in Japan nicht wegen dem Platzmangel, ne? Sonst könntest du überall so kleine Abholstellen einrichten. Ne?
Ja, das sagte ich ja, Paketboxen. Ja, ich aber, weiß gar nicht, wie das Ding heißt, aber ja. Es gibt aber noch ein anderes Problem, denn auch in Japan ist ja bekanntlich Kundenbelästigung ein ziemliches Problem. Also Kunden, die förmlich ausrasten, um das mal vorsichtig auszudrücken. Mhm. Und naja, als Fahrer, du lieferst Paket aus und irgendwie ist ein Paket letzte Woche nicht angekommen. Und ja, dann hast du ganz schnell das Problem, dass du da einen sehr, sehr unangenehmen Kunden an der Backe hast, der dich erstmal fix und fertig macht, obwohl du gar nichts dafür kannst oder so. Aber du kriegst es halt ab.
Ja.
Auch nicht so toll.
Macht natürlich den Job nicht viel schöner und sorgt nicht unbedingt für viel Nachschub an Fachkräften.
Das ist es eben.
Die Sache ist, je mehr diese Kultur vom Einkaufen über den Lieferservice sich verbreitet, desto mehr hast du da Probleme. In Amerika ist es zum Beispiel ja richtig heftig. Ne? Da gibt es unglaublich viele Dienste und unglaublich viele Sachen, die die Leute sich am liebsten nur noch liefern lassen und nie wieder selber irgendwie holen. Also wirklich, das ist zu einem Volkssport geworden, alles bestellen zu können. Und klar, da die meisten Horror-Stories kommen dann auch aus Amerika, wie die Sachen abgeliefert wurden oder hingeschmissen wurden oder irgendwo entsorgt worden oder sonst was. Ne?
Ach du, ich könnte da auch mittlerweile Sachen erzählen, hör mir auf.
Ja.
Also ich habe teilweise richtig Spaß, vor allen Dingen halt mit DPD und DHL. Also wo ich schon Pakete alles gefunden habe, Reifeleistung. Oder wie weit ich fahren musste, um mein Paket zu bekommen. Das fand ich auch witzig. Ich habe ein kleines Postbütchen direkt nebenan. Also ich brauche 5 Meter gehen. Nö, grundsätzlich werden die Pakete immer in einer 5 Kilometer entfernten Filiale abgegeben. Yay.
Grandios.
Super. Also wenn sie denn mal ankommen, das ist ja auch immer so fraglich, nicht? So, schlimmes Thema eigentlich tatsächlich. Wisst ihr, was wie spricht man das aus? Sextortion oder irgendwie so? Also ich sag mal, sexuelle Online-Erpressung ist.
Also ich kann mir was drunter vorstellen, aber ich wüsste jetzt nicht genau, was das sein soll.
Also es ist leider auch hierzulande ein ziemlicher Volkssport, dass Täter Opfer dazu bringen, intime Fotos zu senden und dann werden anschließend zum Beispiel Geld gefordert. Halt intime Erpressung oder wie man das genau nennt. Ja. Das ist in Japan tatsächlich mittlerweile ein absolut riesiges Problem, was immer schlimmer wird. Und gerade natürlich Kinder und Jugendliche sind extrem gefährdet, Opfer davon zu werden. Und dementsprechend waren mittlerweile Organisationen davor, dass halt mehr getan werden muss. Weil gerade in Netzwerken wie zum Beispiel X, also Twitter oder halt auch Facebook, wobei X da ein bisschen wahrscheinlicher ist, und natürlich Line, machen sich immer wieder gerade ältere Menschen, und ja, es sind übrigens auch Frauen tatsächlich, an Kinder ran oder an Jugendlichen, bringen sie wirklich dazu, Nacktfotos zu machen. Ja, und dann geht die Erpressung los.
Ich hatte gedacht, dass das vor einigen Jahren ein weitaus größeres Problem war, besonders weil es noch keine wirklichen koordinierten Gegenmaßnahmen gehabt. Aber wir haben jetzt weitaus mehr Ämter für Cyberkriminalität und dergleichen. Ne? Mhm. Und eigentlich sollte das weitaus klarer sein und es sollte mehr Vorgehen dagegen geben. Warum zum Geier ist es jetzt wieder zum großen Problem geworden?
Ganz einfach, weil die Netzwerke mitspielen müssen. Und sie tun es nicht, schlicht und ergreifend. Also ich meine, versuch mal bei X irgendwas durchzukriegen. Da wird sich erstmal kräftig gegen gesträubt, wenn du überhaupt jemanden mal erreichst. Und es ist auch gar nicht so einfach, weil das ja ganze Jahr im Messenger abläuft und den zu kontrollieren, naja, wie willst du das denn machen? Ne? Und das ist halt wirklich ein Problem. Und dazu kommt, wer halt zahlt, und das machen tatsächlich sehr viele, wird meistens sogar noch weiter erpresst. Das ist eine ganz, ganz perfide Methode. Und dementsprechend steigt auch die Zahl der Beratungsfälle. Also mittlerweile ist der von 171 im Haushaltsjahr 2022 auf 1864 im Jahr 2024 gestiegen und alleine schon jetzt 2025 sind es über 900 Fälle. Und besonders auffällig ist, etwa 70% der Betroffenen sind tatsächlich männlich.
Also,
hätte ich übrigens nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin.
Ja, Mann, ich meine, wir haben ja vorhin schon darüber geredet, dass Japans Regierung nicht allzu zimperlich ist, wenn es darum geht, die großen Firmen unter Druck zu setzen. Auch wenn das im Endeffekt weniger Erfolg hat, als wir gerne hätten. Aber so wie ich mir das anhöre, dann wird es wieder mal Zeit für einen verdammten Paukenschlag. Zu blöde, dass gleich die Regierung mit der Wahl beschäftigt ist. Ne? Das ist so nervig.
Es gibt auch noch ein anderes Problem. Viele Täter kommen tatsächlich aus dem Ausland. Also Japan ist tatsächlich gerade für Online-Betrug wirklich Ziel von ausländischen Tätern, und zwar in allen Bereichen. Die benutzen halt zum Beispiel maschinell übersetztes Japanisch, geht ja mit einer KI mittlerweile recht einfach. Und da kannst du ermitteln, wie du willst. Das klappt nicht, weil meistens die IP-Adresse oder auch eine Rufnummer zum Beispiel einfach nicht wirklich zurückverfolgbar. Mhm. Und Strafverfolgung geht auch meistens mit internationaler Kooperation. Und in dem Bereich hat Japan extrem Nachholbedarf. Dementsprechend fordern Organisationen auch verstärkt Aufklärung, weil viele Jugendliche wissen einfach gar nicht, was das halt wirklich ist und wie man sich davor auch schützen kann. Und vor allen Dingen, sie sind auch teilweise leichtgläubig. Muss man leider ganz ehrlich sagen. Denn viele rücken einfach viel zu schnell intime Fotos von sich raus. Und dementsprechend müssen auch die Eltern mehr machen. Da kommt man nicht drum rum. Das geht gar nicht anders.
Es ist wichtig, dass die Eltern was machen. Es ist nur ein Problem mit Eltern und so in Japan und Zeit haben, ne? Und die Schule hatte eigentlich natürlich auch da eine Verantwortung, aber die kämpft ja auch mit dem Lehrerkräftemangel.
Naja, es gibt noch ein anderes Problem. Trotz der steigenden Fallzahlen gibt es bisher in Japan keine zentrale Anlaufstelle und keine umfassende nationale Präventionsstrategie. Da sind zum Beispiel Länder wie USA oder Südkorea mittlerweile weiter. Die setzen zum Beispiel auf Schulprogramme, Medienplattformen und spezialisierte Einheiten bei der Polizei. Das hat Japan einfach nicht. Die überlässt das Ganze momentan Privatorganisationen.
Ja, das ist nicht gut. Du brauchst auf jeden Fall, als allermindestens brauchst du ein einheitliches Programm für die Schule, das überall in Japan gilt. Ne?
Ja. Definitiv. Und das ist halt leider noch nicht der Fall, weil es ist, glaube ich, noch nicht in der Regierung wirklich angekommen, was für ein Riesenproblem das ist. Nicht gut. So, aber damit sind wir dann durch für heute. Ich habe noch einen kleinen Artikeltipp für euch. Wisst ihr, was die Yanagawa-Affäre ist?
Oh, da redest du jetzt über Geschichte, Michael. Ja. Das ist ein bisschen schwer.
Das ist tatsächlich eins der größten historischen Tabus der Insel Tsushima in Japan. Das ist nämlich ein 390 Jahre alter diplomatischer Skandal aus dem Jahr 1635. Ja. Sau spannendes Thema. Das geht um Japan und Korea. Ich habe da diese Woche einen Artikel drüber geschrieben. Das ist super spannend. Ich habe mich mit den ganzen Krams über Monate beschäftigt. Kann ich euch wirklich tatsächlich sehr empfehlen. Nicht nur, weil ich ihn geschrieben habe. Ich meine, klar, ist er natürlich sowieso gut. Aha. Nein, aber es ist ein wahnsinnig interessantes Thema. Das ist eigentlich perfekt für einen, weiß ich nicht, Kriminalpodcast, muss ich ganz ehrlich sagen.
Es ist ein schöner kleiner Krimi, ja.
Wir gehen jetzt mal nicht drauf ein, aber wir verlinken euch das in der Podcast-Beschreibung. Das heißt, lest euch das mal durch. Das ist echt sau interessant. Solche Fälle gibt es in Japan ja logischerweise auch. So, True Crime, das war das Wort, was ich gesucht habe. So, liebe Leute, wir sind dann durch für heute. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wie immer, wenn ihr weitere News lesen wollt, dann kommt auf sumikai.com, da haben wir jeden Tag was für euch. Über eine Bewertung würden wir uns wahnsinnig freuen. Liked uns, wo ihr uns liken könnt. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.